Hi, mein Name ist Jakob.
Hi, und mein Name ist Anton. Und wir sind zwei sprechbegeisterte Sprachwissenschaftler. Und tagtäglich wandeln wir auf den Pfaden der Sprache. Von unseren wechselseitigen Ausflügen erzählt alle 2 Wochen der eine dem anderen und ihr könnt mitkommen. Ein Podcast von Jakob und Anton.
Herzlich willkommen zu dieser 7. Folge unserer 4. Staffel und willkommen zurück, lieber Anton.
Hallo Jakob.
Und auch ihr lieben anderen.
Hallo liebe anderen.
Anton, hast du für heute ein Thema vorbereitet, über das wir sprechen werden?
Na, aber selbstverständlich, Jakob, habe ich ein Thema vorbereitet. Ohne wäre ich gar nicht hier aufgetaucht.
Wunderbar, da freue ich mich sehr. Aber bis wir dahin kommen, musst du, Anton, uns natürlich noch eine Frage beantworten. Nämlich die Frage, worum es denn in der letzten Folge ging.
Die Frage aller Fragen, das ist so eine Art Kontrollfrage, ne? Wenn ich die jetzt falsch beantworte, dann gibt es heute keine Folge.
Dann hast du das Level nicht bestanden, du ziehst nicht über los und streichst auch keine 200 Monopoly-Dollar ein.
Na, dann versuche ich mal mein Glück. Und ja, worum ging es letzte Folge? Also, wir hatten eigentlich einen ereignisreichen Monat, in dem wir uns die Grammatik angeschaut haben.
Kann man so sagen, ne?
Richtig. Und zwar in der vorletzten Folge haben wir uns mit den Mythen der Grammatik beschäftigt. Und dann hast du uns aber in der letzten Folge auf einen sehr interessanten grammatischen Pfad mitgenommen und hast uns eine interessante Beobachtung aufgezeigt, die zunächst gar nicht so logisch erscheint. Nämlich, warum es im Deutschen in der Zeitform des Perfekts manchmal die Bildung mit dem Hilfsverb sein, sowas wie ich bin geschwommen, gibt, und manchmal mit dem Hilfsverb haben, ich habe gegessen. Und ja, die Antwort auf diese spannende Frage gibt es also in der 6. Folge der 4. Staffel.
Yes, ganz so ist es.
Ja, okay, Jakob. Wenn ich diese Kontrollfrage beantwortet habe, dann übergebe ich den Stab weiter an dich und frage dich, hast du denn Feedback erhalten?
Ja, ich habe Feedback erhalten. Es ging ja, wie du gerade schon gesagt hast, in der letzten Folge um das Perfekt oder die Bildung des Perfekts. Und Emilia und auch Andreas konnten sich natürlich den Witz nicht verkneifen und haben geschrieben, dass das ja eine perfekte Folge war. Da dieses Lob bisher noch nie aufgetreten ist, kann ich es natürlich jetzt bei der Perfekt-Folge nicht ernst nehmen. Und habe schon Angst, was davor passiert, wenn ich mal über das Imperfekt rede.
Ja.
Trotzdem danke für das Lob, liebe Emilia und lieber Andreas. Andreas schreibt noch einiges mehr in seiner Mail, aber das kann ich jetzt leider gar nicht thematisieren, denn da stecken Themen drin. Da stecken Themen für zukünftige Folgen drin. Da kann ich leider nicht drüber reden jetzt mit dir.
Schade, schade Schokolade, aber ich verstehe es.
Danke, Andreas, für die Vorschläge. Auf Spotify hat Maya geschrieben, ihr seid mein neuer Lieblings-Nerd-Podcast. Da freue ich mich sehr.
Ein Lebensziel erreicht.
Und ich freue mich noch mehr über das Seitz, das etwas Bayerisches ist. Der zweiten Person Plural, ihr Seitz. Mein neuer Lieblingspodcast. Sehr schön. Und Estelle schreibt, dass das Thema sie am Anfang nicht angesprochen hat. Denn sie hatte auch noch grob die Regeln für das Passé-Composé im Französischen im Kopf. Das ist quasi, ich habe das in der letzten Folge etwas grobschlächtig das französische Perfekt genannt, weil quasi die Periphrase im Französischen ganz ähnlich gebildet wird. Und sie hat deswegen einfach irgendwie was Ähnliches erwartet. Aber dann wurde es doch ziemlich spannend. Und als sie dann einen Tag nach dem Hören mitbekommen hat, wie jemand "Wir sind angefangen" gesagt hat, da war sie doch ziemlich in der Faszination drin und musste erstmal alles loswerden, was sie bei uns im Podcast gelernt hat.
Dafür sind wir da.
Sehr schön, sehr schön. Das ist doch unser Ziel. Da haben wir es mal wieder erreicht, würde ich sagen. Genau. Wunderbar. Das war's erstmal an Feedback.
Mhm. Dann können wir ja nahtlos übergehen. Und hoffentlich ist das heutige Thema auch eins, womit man dann irgendwo bei so einem Kaffeekränzchen mal ein bisschen prallen kann.
Anton, machst du wieder was zur Grammatik?
Ich habe lange überlegt, aber mich doch dagegen entschieden.
Ja, es braucht Abwechslung. Also, dass wir jetzt wirklich mal zwei Folgen hintereinander so im selben groben Bereich haben. Es war ja nicht mal dasselbe Thema. Allein das ist ja schon eigentlich unüblich bei uns. Und ist eher zufällig entstanden,
richtig.
Als dass wir das ja wirklich geplant haben. Genau.
Wir haben uns wirklich nicht abgesprochen.
Schwöre Möhre. Lieber Anton, also, ich freue mich jetzt, in der nächsten Dreiviertelstunde von deinem ungrammatischen, aber doch linguistischen Thema zu hören, das du uns vorbereitet hast.
Und das mache ich sehr gerne, Jakob. Nur das mit den 45 Minuten, schauen wir mal.
Okay.
Aber das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, wenn ich mich recht erinnere. Ich möchte die heutige Folge mit einer kurzen Geschichte beginnen.
Darf ich meine Augen schließen?
Ich glaube nicht. Das eignet sich bei dieser Geschichte nicht.
Okay. Oh Gott.
Aber ich kann ja schon mal sagen, worum es heute in dieser Geschichte gehen wird. Und mal gucken, vielleicht kommst du ja schon bei den ersten Anfängen dieser Geschichte da drauf, worum es heute gehen wird. Denn in dieser kurzen Geschichte geht es um Einkaufshäuser und eine US-amerikanische Musikerin, die du vielleicht kennst, nämlich J-Lo, Jennifer Lopez.
Okay.
Kannst du dir irgendetwas drunter vorstellen?
Also nichts Linguistisches.
Okay.
Ich weiß, dass es in den USA üblich ist, dass Menschen in Kaufhäusern auftreten, also in Malls Auftritte haben. Aber was das noch mit Linguistik zu tun haben könnte, weiß ich gerade nicht.
Dann gehen wir zu meiner nächsten Frage an dich über. Wenn du an so ein Kaufhaus denkst, egal ob jetzt in USA oder in Deutschland, was ist so ein Merkmal für so ein Kaufhaus? Was sind vielleicht auch die Gemeinsamkeiten und Unterschiede verschiedener Kaufhäuser?
Ort und Bauweise und Name.
Erkläre mal bitte ein bisschen detaillierter, was du mit Ort und Bauweise meinst.
Naja, also die verschiedenen Kaufhäuser stehen an verschiedenen Orten, in verschiedenen Gebäuden und haben verschiedene Namen.
Ja, ja.
Gemeinsamkeiten sind, dass man in all diesen Institutionen etwas kaufen kann.
Sehr gut.
Und bei einem Kaufhaus gibt es schon meistens auch immer mehrere verschiedene Läden und ein breites Spektrum an Waren, die feilgeboten werden.
Ja, das geht schon in die richtige Richtung. Wenn du jetzt aber eine Hose für dich suchen würdest und in so ein Kaufhaus gehst, so ein mehrstöckiges, großes Kaufhaus, ich möchte keine Namen nennen, aber es gibt ja viele davon, also nicht mehr so viele, aber schon ein paar. Wo würdest du denn da hingehen?
Zu den Hosen.
Sehr gut.
Anton, quo vadis? Wohin führt das?
Es lohnt sich dran zu bleiben,
Jakob. Okay.
Ich bin
dabei.
Also, vielleicht löse ich das mal kurz an dieser Stelle auf. Also, eine der Gemeinsamkeiten von diesen unterschiedlichen Kaufhäusern, die an unterschiedlichen Orten in unterschiedlichen Städten stehen, ist, dass sie einen ähnlichen Aufbau haben. Ist dir das mal aufgefallen? Also du hast in dem Erdgeschoss häufig so Parfümerie, du hast so bestimmte
Schmuck,
Uhren, so etwas. Vielleicht auch bestimmte Mode. Und dann hast du aber noch verschiedene Stockwerke und die Kleidung, die dort verkauft wird, die ist sortiert nach Stockwerken. Und manchmal ist es so, dass die Männermode auf einem Stockwerk ist, die Frauenmode auf einem anderen Stockwerk ist. Dann hast du vielleicht eine Sportabteilung und, und. Aber das ist so der grundsätzliche Aufbau und der ist überall ähnlich. Vielleicht heute nicht mehr so gleich, aber ähnlich.
Also was mir aufgefallen ist, ist, dass in Kaufhäusern, in denen es Männerklamotten gibt und Frauenklamotten gibt, dass die Männerklamotten nie im Erdgeschoss sind. Die sind immer in peripheren Stockwerken. Im Keller oder im vierten Stock. Oder im höchsten Stockwerk.
Mhm.
Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber die sind nie sofort zugänglich, sage ich mal.
Was kein Problem ist. Anscheinend richtet sich der Aufbau eines Kaufhauses halt vor allem auf nach der Kaufpsychologie oder ähnliches, also damit kenne ich mich nicht aus, aber wir können erstmal festhalten, dass es zumindest irgendwelche so Gemeinsamkeiten gibt im Aufbau.
Ja.
Keine Sorge, es ist jetzt keine verkappte Metapher für irgendwie Aufbau der Sprache. Wir gehen jetzt einen Schritt weiter und überlegen uns jetzt mal, worin unterscheiden sich jetzt die Kaufhäuser? Du hast ja schon ein paar Punkte genannt. Du hast gesagt, es gibt ein breites Spektrum an Gütern, die in einem Einkaufshaus verkauft werden, aber nichtsdestotrotz können wir auch eine weitere Unterscheidung vornehmen. Es gibt Einkaufshäuser, die eher so Luxuskaufhäuser sind, wo auch Boutiquen sind, die vielleicht auch sehr teure Klamotten und Gegenstände verkaufen. Da gibt es ja auch in München, Hamburg, Berlin, aber auch Wien oder Zürich solche Häuser. Und dann gibt es auch Kaufhäuser mit, ich sag jetzt mal, preiswerteren Waren. Also die sind vielleicht nicht günstig, aber nichtsdestotrotz, das ist jetzt keine Boutique-Marke, die dort verkauft wird. So, also kurze Plateaubildung. Kaufhäuser haben also einen ähnlichen Aufbau und Unterschied zumindest in eine Variable, nämlich dem Wert der Ware, die dort verkauft werden. Das ist also schon ein sehr interessantes Umfeld für eine Studie.
Oha.
Und das, genau das, diesen Vorteil, sage ich jetzt mal, von den Kaufhäusern, machte sich ein US-amerikanischer Forscher, William Labov, zunutze und führte eines der berühmtesten Experimente durch, die sogenannte Kaufhausstudie, und das bereits 1966. Jakob, sagt dir die Labov-Studie etwas?
Jein.
Mhm.
Ich habe keine Ahnung über sie, aber ich kenne diesen Begriff Kaufhausstudie.
Okay. Dann wird heute mal Zeit für dich und für unsere ZuhörerInnen, über diese Studie mal was zu erfahren. Über William Labov hatten wir noch nicht im Podcast gesprochen, aber über seinen Lehrer im weitesten Sinne schon. Labov war nämlich ein Schüler des Linguisten und Jiddisten Uriel Weinreich, der sich intensiv mit Dialektologie und Sprachkontakt befasst hat.
Aha.
Und Weinreich als Nachnamen kennen wir bereits, lieber Jakob, in Verbindung mit einem berühmten Zitat. Weißt du noch, was das für ein Zitat war?
Bei Jiddist und Dialektologie haben natürlich auch alle Alarmglocken direkt geläutet. Max Weinreich, Jiddist und Dialektologe, hat mal gesagt, dass eine Sprache nur ein Dialekt mit Marine und Heer sei.
Genau. Und der Max Weinreich, der war nämlich der Vater von Uriel Weinreich und Labov war der Schüler, also des Sohnes von Max Weinreich. Also es ist einfach nur eine interessante und spannende Vernetzung. Kommen wir jetzt aber zurück zu dieser Studie. In den Vorarbeiten der Studie fiel Labov nämlich eine interessante und bis dahin nur wenig beleuchtete Beziehung zwischen Sprache und sozialer Schicht auf. Ihm ist nämlich aufgefallen, in vielen Interviews und anderen methodischen Vorarbeiten, dass die Realisierung, also die Aussprache, des postvokalischen Rs, also eines Lautes, im Englischen ist es eher das R, also der Laut R, nach einem Vokal, möglicherweise von der Zugehörigkeit der Person zu einer bestimmten sozialen Schicht abhängen könnte. Deswegen heißt auch diese berühmte Kaufhausstudie eigentlich The Social Stratification of R in New York City Department Stores. Mit dem richtigen Namen.
Ah, in New York City, das macht auch Sinn.
Um diese Hypothese zu überprüfen, hat Labov dieses berühmte Experiment aufgestellt, weil es was auch wegweisend werden sollte. Doch dafür musste er zwei Hürden überwinden. Also auch methodische Hürden. Die erste Hürde ist die Frage, wie komme ich als Sprachwissenschaftlerin an die Menschen unterschiedlicher Schichten ran? Und da kommen natürlich verschiedene Orte in den Sinn. Die Einkaufshäuser sind dabei ein sehr guter Untersuchungsort, weil es vor allem in dem letzten Jahrhundert und in den 60er Jahren insbesondere für verschiedene Schichten Einkaufshäuser gab. Der Labo führte die Untersuchung in drei New Yorker Kaufhäusern in der Lower East Side durch und alle diese Kaufhäuser hatten ein unterschiedliches Prestige, die auch dadurch unterschiedliche soziale Schichten als Kundschaft angesprochen haben. Nämlich 6th Fifth Avenue für die Upper Class, Macy's für die Middle Class und S. Klein für die Lower Class, für die Arbeiterschicht.
Mhm.
Und dann gab es noch eine andere Hürde. Nämlich, Labov musste erstmal klären, wie er die Menschen dazu bringen könnte, den für ihn interessanten Laut auszusprechen. Denn natürlich ist es klar, er konnte sich nicht einfach hinsetzen mit einem Stift und Papier, die Leute an den Tisch bitten und dann sagen, hallo, guten Tag, ich bin Labov, ich bin Sprachwissenschaftler und ich führe diese und jene Untersuchung mit diesem Untersuchungsgegenstand. In diesem Fall wäre das sogenannte Beobachterparadoxon aufgetreten. Dieses Paradoxon besagt nämlich, dass Menschen, wenn sie beobachtet oder aufgezeichnet werden, eher dazu neigen, formelle oder überlegte Sprache zu erzeugen, anstatt natürlich zu sprechen, wie sie das im Alltag auch machen würden. Und das Ziel dieser Studie, aber auch der Forschung allgemein, besteht ja nicht darin herauszufinden, wie Menschen sprechen, wenn sie beobachtet werden, sondern sie wollen ja natürlich herausfinden, wie Menschen im Echt reden.
Deswegen greift man ja in der Linguistik, aber auch in anderen Wissenschaften oft zu dem Mittel, die ProbandInnen nicht wirklich darüber aufzuklären, was genau untersucht wird, sondern ihnen nur so die gröbste Information zu geben.
Genau, genau. Weil das beeinflusst natürlich dann auch die Messung. Okay. Und jetzt an dieser Stelle kommt J.Lo ins Spiel. Natürlich habe ich ein bisschen übertrieben. Sie ist 69 geboren, also nachdem diese Kaufhausstudie durchgeführt worden ist. Aber sie ist für unseren Zweck an dieser Stelle auch sehr interessant. Nämlich, sie verbrachte ihre Kindheit und Jugend in dem New Yorker Stadtteil Bronx. Einem Stadtteil, der zumindest in dieser Zeit, aber auch noch Jahrzehnte später, berühmt-berüchtigt war für Armut, soziale Ausgrenzung, Benachteiligung und auch gleichzeitig wie eine Art Petrischale für kulturelle Vielfalt galt. Also auch Hip-Hop entstand ja in diesem Stadtteil. Eines ihrer berühmtesten Singles ist Jenny from the Block, also hier referiert sie ja auf ihre Vergangenheit. Außerdem hat sie 2010 eine andere Hitsingle rausgebracht, vielleicht kennst du die, Jakob, nämlich On the Floor. Für unsere Hardcore-Fans füge ich auch mal den Link zu dem Song mal in die Shownotes rein, weil aus urheberrechtlichen Gründen kann ich das nicht abspielen. Aber der Song ist wichtig.
Oh, ist er wichtig, weil interessant ist, ob sie Floor oder Floa sagt?
Richtig, genau so. Oh. Denn in diesem Song hört man nämlich ganz gut, was das für das Experiment gleich wichtig wird. Nämlich die Aussprache des Wörtchens Floor. Man kann das nämlich mit einem hörbaren R-Laut aussprechen, Floor, oder halt ohne Floor. Also zurück zur Studie. Durch einen ähnlichen Aufbau der Hauptkaufhäuser und der Notwendigkeit, das Beobachterparadoxon zu umgehen, gab sich Labov als Käufer in diesen Kaufhäusern aus und konnte mit einer Frage in verschiedenen Kaufhäusern eine ähnliche Antwort erhalten, die den ihn interessierten Laut sogar mehrmals beinhaltete. Er fragte nämlich die Verkäuferinnen, "Excuse me, where are the women's shoes?" und bekam meistens als Antwort Fourth Floor. Also eine Phrase, in dem das postvokalische R sowohl am Wortende bei Floor vorkam, aber auch im Wort 4, Four. Und zwar nicht am Ende dort, sondern mitten im Wort. Er hat also zwei Dinge abgedeckt, also R am Ende und im Wort nach einem Vokal. Sehr schön.
Und eventuell haben die VerkäuferInnen ja vielleicht sogar die Frage wiederholt, wie man es manchmal macht. Und dann haben sie ja nochmal R's gesagt, also where are the women's shoes?
Besser, es war ein Bestandteil der Studie, dass Labov dann, nachdem er diese Frage gestellt hat und eine Antwort darauf bekommen hat, nochmal nachfragte, excuse me, so nach dem Motto, ich habe etwas nicht verstanden. Und dazu die VerkäuferInnen brachte, dass sie nicht nur die ungezwungenere Sprache verwendeten, als sie ihm zum ersten Mal die Antwort gaben, sondern auch nochmal eine deutlich konzentriertere, eine deutlich aufmerksamere Sprachbildung durchführten und die Laute Fourth Floor nochmal besser aussprachen.
Ja, ja. Artikulierter quasi, um das akustische Überhören zu verhindern.
Richtig. Und jetzt kommen wir zu den spannenden Ergebnissen dieser Studie. Denn sie bestätigten Labovs Hypothesen. Er konnte nämlich feststellen, dass je höher das Prestige des Kaufhauses war und damit die angenommene soziale Schicht der Angestellten und auch der Kunden, desto häufiger wurde das R artikuliert. Dies zeigte also, dass dieser Sprachgebrauch, die Artikulation von R, ein Index für soziale Verortung ist. Das ist das erste Ergebnis.
Aha. Also quasi je sozial besser gestellt, desto eher haben die Leute gesagt Fourth Floor. Und je sozial niedriger gestellt, desto eher haben die Leute gesagt Fourth Floor.
Ja.
Total übertrieben ausgesprochen jetzt.
Genau,
von mir,
genau, aber richtig.
Okay, interessant.
Verständlich ist natürlich, dass die zweite Aussprache, also diese besondere Artikulation, wenn jemand etwas nicht verstanden hat, deutlich mehr R-Anteile enthielt als die erste sozusagen ungezwungene Aussprache. Dies galt schichtübergreifend und Labov bestätigte mit dieser Annahme auch, dass sich alle New YorkerInnen an denselben Sprachnorm orientierten und eine gemeinsame Speech-Community bildeten. Also sie verhalten sich ähnlich bei dieser Situation und sie sind alle in der Lage, auch Fourth Floor mit R am Ende hörbar zu produzieren.
Ja, ja.
Es gab aber noch eine Besonderheit in den Ergebnissen, nämlich, dass waren die Angestellten von Macy's, also von der Mittelschicht. Mhm. Und zwar ist dort aufgefallen, dass sie beim bewussteren Sprechen, also der zweiten Antwort, einen stärkeren Anstieg der R-Artikulation zeigten, als die Verkäuferinnen bei dem Laden Sex, also bei den Upper-Class-Laden.
Ja, ja.
Dies wird auch als Hyperkorrektheit interpretiert, also einem Phänomen, bei dem Angehörige der Mittelklasse sich in bestimmten Situationen besonders stark an der Prestige-Variante orientierten und oft sogar korrekter, in Anführungsstrichen, als die Oberschicht selbst agieren.
Ja, ja.
Und diese Beobachtung, die hält sich ja bis heute noch. Also es gibt auch bei TikToks oder bei YouTube bei verschiedenen Lernvideos für Menschen, die Deutsch lernen, aber auch im angloamerikanischen Raum, Creatorinnen, die dann erklären, wie soll man richtig sprechen? Wie soll man das Wort richtig aussprechen, um auch zum Beispiel bessere Karrierechancen zu haben oder als intelligenter wahrgenommen zu werden? Zu diesen Punkten hatten wir ja auch schon Folgen. Wir hatten eine Folge, die du gemacht hast, zu der Aussprache im Deutschen. Mhm. Und wir hatten ja auch schon eine Folge von unserem Special Guest in dieser Staffel, nämlich Simon Oppermann, wo es um Wahrnehmungsdialektologie ging. Also auch, dass mit Dialekten bestimmte Ansichten verbunden sind, die dann auch wissenschaftlich betrachtet ja auch nicht handfest sind.
Ja, ja.
Fassen wir also diese Studie kurz zusammen. Labov zeigte also, dass die Sprache, die wir sprechen, nicht nur von Erwerbsfaktoren oder von systemsprachlichen Einflüssen geprägt ist, sondern auch von sozialen Faktoren, wie zum Beispiel der Schichtzugehörigkeit, abhängen kann und lieferte mit dieser Arbeit eine weitere Festigung einer sehr zu dem Zeitpunkt jungen Teildisziplin der Sprachwissenschaft, nämlich der Soziolinguistik.
Yes.
Mit diesem kleinen Exkurs möchte ich mich mit der Soziolinguistik grob beschäftigen und absichtlich zugespitzte Frage anschauen: Sprechen Menschen verschiedene soziale Schichten unterschiedlich?
Sehr interessant, aber Anton, das war jetzt schon eine lange Einleitung, ne? Also, dieses R-Thema oder R-Thema finde ich ziemlich interessant. Ich weiß, dass britische Varietäten des Englischen eher dazu neigen, das R nicht auszusprechen. Also, das kennt man vielleicht aus den Medien, wenn AmerikanerInnen, BritInnen nachmachen wollen, dann sagen sie das auch ganz bewusst so: Father, Mother, Brother. Und nicht Brother, Father, Mother. Andersrum, wenn man amerikanisches Englisch nachmachen will, dann muss man einfach die R's ganz arg betonen: Father, Brother, Mother. Und im Deutschen ist es so, dass die postvokalischen Riss auch nicht als Riss artikuliert werden. Mhm. Also wir sagen viertes Stockwerk. Wir sagen nicht viertes Stockwerk. Aber diese Überartikulation bei der Nachfrage, die habe ich auch total nachvollziehen können. Denn das macht man ja tatsächlich. Also wenn ich sage, Damenschuhe sind auf dem vierten Stockwerk und jemand sagt, Entschuldigung, was? Dann sehe ich mich schon auch das irgendwie überartikulieren und sagen, viertes Stockwerk. Und dann spreche ich das R auch ganz deutlich, aber eben auch ganz bewusst aus.
Für uns steht heute die Frage im Raum, sprechen Menschen verschiedener sozialer Schichten wirklich unterschiedlich? Und damit wir uns dieser Frage annähern, müssen wir also zumindest an dieser Stelle nur ganz, ganz kurz schauen, was ist denn überhaupt die Soziolinguistik? Und an dieser Stelle möchte ich zwei Literaturempfehlungen aussprechen, weil ich natürlich diesen Untersuchungsgegenstand, diese Disziplin nicht in voller Breite thematisieren kann.
Ja.
Es gibt zwei sehr, sehr schöne aktuelle Einführungswerke in die Soziolinguistik der deutschen Sprache oder der Soziolinguistik allgemein. Nämlich einmal von Jürgen Spitzmüller aus dem Jahre 2022 und ein anderes Mal von Eva Neuland aus dem Jahre 2023. Außerdem für die Wissbegierigen unter euch gibt es auch eine sehr spannende Vorlesung auf YouTube von Simon Meyer-Vieracker auf dem Kanal der angewandten Linguistik der TU Dresden. Und da wird auch nochmal schön erzählt, was eigentlich die Soziolinguistik ausmacht. Alle Links in the description below, also in den Shownotes.
Und Simon Meyer-Vieracker mag der ein oder dem anderen vielleicht auch bekannt sein als der Fußballlinguist.
Genau.
Wie er nämlich in den sozialen Medien bekannt und aktiv ist.
Richtig. So, und für unseren heutigen Zweck reicht es aus zu wissen, dass die Soziolinguistik eine sprachwissenschaftliche Disziplin ist, die sich mit der komplexen Wechselbeziehung zwischen Sprache und Gesellschaft befasst. Es ist eine der vielen sogenannten Bindestrichlinguistiken, die eine Art Schnittstelle zwischen Sprachwissenschaft und anderen alltagsweltlichen Fragen bilden. Sowas wie Gesprächslinguistik, Kognitionslinguistik und.
Psycholinguistik.
Richtig. Ein Kernkonzept der Soziolinguistik, das wir heute auch brauchen werden, ist die Annahme, dass Sprache nicht homogen oder statisch ist, sondern immer zu einem gewissen Maße Variation aufweist. Und das können wir auch an uns selber immer wieder beobachten. Denken wir einfach an das Beispiel, dass ich jetzt gerade im Podcast anders rede, als wenn ich mit Freunden im Biergarten sitze. Oder wenn ich zum Beispiel in einem Arbeitsmeeting bin. Das sind unterschiedliche Art und Weisen, wie ich Sprache gebrauche. Das Gleiche, denke ich mal, auch ist auch für euch, für dich genauso zutreffend.
Ja, dass es innerhalb von Sprache Variation gibt, also zu verschiedenen sprachlichen Ausdrücken teilweise verschiedene Varianten gleichzeitig nebeneinander existieren, das haben wir ja auch schon ein paar Mal besprochen.
Mhm.
Und wir haben auch schon öfter gesagt, dass sich Sprache stetig wandelt. Also diese Sprachvariation, die immer existiert, die ist die Grundlage für diesen stetigen Wandel. Weil sich ja nichts von heute auf morgen ändert, sondern weil Wandel immer dadurch passiert, dass eben zwei Varianten nebeneinander bestehen und dann eine sich durchsetzt, eine jüngere, eine ältere zum Beispiel ablöst.
Richtig.
Und die Soziolinguistik wirft quasi genau, das ist sehr spannend eigentlich, wirft ja genau darauf die Perspektive, ne?
Richtig. Also die Fragen, die dort im Raum stehen, ist, warum existiert Variation oder auch wie sprachliche Varianten in der Gesellschaft verteilt sind und welche Funktion diese Variation auch hat. Weil Fakt ist, Variation ist von einer ökonomischen, sprachökonomischen Perspektive erstmal gedacht, eigentlich komplett unlogisch. Warum sollten wir für ein Wort verschiedene Wörter haben oder für einen Begriff, für ein Konzept verschiedene Wörter haben? Oder warum sollte ich auch verschiedene Art und Weisen kommunizieren können? Warum beherrsche ich ein Dialekt und gleichzeitig auch das Standarddeutsche, über das ich auch verfüge? Das ist sprachökonomisch erstmal unlogisch, aber das existiert ja trotzdem. Und die Soziolinguistik zielt unter anderem auf diese Fragen ab. Und die beschäftigt sich mit einer Vielzahl von solchen Forschungsfragen. Und daraus haben sich über Jahrzehnte auch sehr, sehr viele Teildisziplinen und Untersuchungsgegenstände entwickelt. So etwas wie Sprachgebrauch und Lebensalter. Oder auch ganz zentral Sprachgebrauch und Geschlecht. Das sind alles so Fragen, die in der Soziolinguistik eine Rolle spielen und auch viel und reichhaltige Grundlage liefern für tolle Folgen in unserem Podcast.
Ja.
Aber heute konzentriert uns die Frage nach der sozialen Schicht und der Sprache, beziehungsweise dem Sprachgebrauch. Und in der Soziolinguistik gibt es eigentlich, so wie der Name ja schon sagt, zwei zentrale Begriffe, die wir jetzt nochmal klären müssen. Zum einen Linguistik, also was ist eine Sprache? Über diese Frage haben wir schon häufig debattiert. Und zum anderen Sozio, also auch im weitesten Sinne übertragen, was ist eigentlich eine Gesellschaft? Und ich denke, auch zu diesen beiden Fragen könnte ich jetzt stundenlang reden. Und wenn wir Expertinnen hätten, dann wahrscheinlich auch Staffeln füllen. Deswegen möchte ich die Sprache an zwei Begriffen konkretisieren, die für uns zentral sind. Die haben wir jetzt auch schon ein bisschen in den Raum gestellt. Nämlich, Sprache ist nicht gleich eine Sprache, sondern die Sprache ist vielfältig und dynamisch. Nach soziolinguistischer Auffassung ist Sprache nie einheitlich oder statisch, sondern sie weist immer ein gewisses Maß an Variation auf und diese Variabilität zeigt sich auf allen Sprachebenen. Aussprache, Wortbildung, Wortschatz, Schreibung, Prosodie, Bedeutung, also alle Bereiche, die man sich vorstellen kann, gibt es dort Variation.
Das ist der Grund, warum eine beschreibende Grammatik einer Sprache nie vollständig ist.
Ja, über eine Variation habe ich jetzt sogar mit einem Beispiel gesprochen, nämlich dass die sogenannte Intraspeaker Variation, also die Intrasprecher-Variation. Also ich als Sprecher spreche nicht immer gleich. Wenn ich zu meinen Eltern nach Brandenburg fahre, fange ich irgendwann auch unweigerlich an, ick oder dit oder so zu sagen. Und dann stehe ich halt dort an der Haltestelle und unterhalte mich mit jemandem, dann sage ich aus Versehen, das habe ich nicht so gemeint und wechsle dann sozusagen in das Brandenburgische. Die Interspeaker Variation, also die Intersprecher Variation, sagt, dass nicht alle SprecherInnen einer Gemeinschaft die Sprache sprechen. Also wenn du der Meinung bist, Jakob, du bist gejoggt, dann ist das natürlich vollkommen okay für dich. Ich krampfe dabei ein bisschen zusammen, aber das ist mein Problem.
Ja, also das habe ich ja in der letzten Folge auch schon gesagt, dass eine Sprache eigentlich so viele Varietäten hat, wie es SprecherInnen gibt. Oder dass es man könnte noch extremer formulieren, dass es eigentlich so viele Sprachen gibt, wie es SprecherInnen gibt, weil eben die Variation zwischen den einzelnen SprecherInnen schon teilweise groß ist.
Und die Variation beschränkt sich nicht nur auf die Punkte, die wir schon mal besprochen haben, also Dialekte und Regiolekte, sondern es gibt eine gängige Unterteilung der Varietäten im Deutschen und zwar in drei verschiedene Ebenen. Nämlich, man unterscheidet nach der räumlichen Varietät, nach der situationsbezogenen Varietät und nach sozialstrukturellen Varietäten. Ja. Räumliche Dialekte, Regiolekte, also alles, was auf räumliche Art und Weise voneinander sich unterscheidet. Bei den situationsbezogenen Varietäten, das ist die Dimension, wo der Sprachgebrauch in Abhängigkeit von der Kommunikationssituation oder auch der Funktion abhängt. Also Wissenschaftssprache, die Rechtssprache, formeller oder informeller Stil. Das sind die Unterschiede, die situativ sind. Für uns interessant ist aber jetzt die letzte Ebene, die sozialstrukturelle Dimension. Die betrifft all die Varietäten, die mit sozialen Unterschieden im Sprachgebrauch einhergehen. Dazu gehört Schicht, Alter, aber auch Geschlecht oder auch ethnische Zugehörigkeit. Und dazu gehören auch für uns heute wichtige Soziolekte, also das Sprachverhalten einer gesellschaftlich abgrenzbaren Gruppe von Individuen, oft an soziale Schichten gebunden. Wir haben also jetzt das Dynamische und das Vielfältige einer Sprache geklärt. Wie sieht das jetzt aber eigentlich aus mit der Gesellschaft?
Schlecht. Gerade eher schlecht, habe ich das Gefühl.
Na gut, ich kann auf dieser pessimistischen Welle jetzt ganz kurz weiterreiten. Spitzmüller verweist in seinem Buch auf eine interessante Definition des Begriffes Gesellschaft von Soziologen Niklas Luhmann. Und der schreibt in einem soziologischen Fachlexikon Folgendes. Gesellschaft ist das jeweils umfassendste System menschlichen Zusammenlebens. Über weitere einschränkende Merkmale besteht kein Einverständnis. Tolle Definition.
Sehr, sehr interessant.
Ohne uns jetzt in die Tiefe des Begriffs zu begeben, was Gesellschaft eigentlich ist, müssen wir für unseren Zweck festhalten, dass es verschiedene Perspektiven auf den Begriff der Gesellschaft gibt. Eine Perspektive, die uns allen, glaube ich, gängig ist, ist die strukturtheoretische Sichtweise. Also eine Perspektive, aus der die Gesellschaft als eine Ordnungsform beschrieben wird, die das Zusammenleben von Menschen organisiert. Also ja. Individuen werden in die Gesellschaft hineingeboren und sind in ihren Handlungen gesellschaftlich eingeschränkt, wobei ihr sozialer Hintergrund auch ihr Verhalten bestimmt. Und in diese strukturtheoretische Sichtweisen, dazu gehört auch die berühmte Einteilung der Gesellschaft nach Klassen, wie wir bei Marx das kennen. Also es gibt das ökonomisch benachteiligte Proletariat und die wohlhabenden Bourgeoisie. Aber wir kennen auch andere Einteilungen. Das, was ich vorhin gebraucht habe bei der Studie von Labov, also eine Unterteilung in Working Class, Middle Class, Upper Middle oder Upper Classes, das sind ja auch solche Einteilungen. Wir kennen aber auch Schichtmodelle, die uns auch geläufig sind, die nicht nur nach ökonomischen Werten aufteilen, sondern auch nach Prestige bestimmter sozialer Gruppen oder ihren Lebensweisen die Unterteilung vornehmen. Manchmal sprechen WissenschaftlerInnen auch von Lebensstilmodellen, also eine Unterteilung in freizeitlich-kulturelle und soziale Vorlieben bestimmter Akteure und gruppieren das sozusagen auf diese Art und Weise. Dann gibt es noch Milieus und es gibt noch viele weitere Begriffe. Aber für uns wichtig ist festzuhalten, dass hier aus dieser Perspektive Menschen in die Gesellschaft hineingeboren werden und dann in diesen Handlungen auch eingeschränkt sind.
Ich kann auch noch die etymologische Perspektive auf den Begriff Gesellschaft liefern. Gesellschaft kommt nämlich von Geselle oder Gesellen. Und das ist eine Person, mit der ich im selben Saal schlafe. Also mit der ich im selben Raum schlafe und lebe. Also mit der ich denselben Raum teile, denselben Saal teile. Eine Gesellschaft ist also in dem Sinne erstmal im kleinstmöglichen Sinne der Personenkreis, mit dem ich zusammenlebe und zusammenwohne. Das cool. ist lustig, oder? Gesellschaft ist verwandt mit Saal.
Das ist wirklich eine interessante Perspektive, weil das unterstreicht ja auch nochmal diesen Punkt, ne? Der Zugehörigkeit.
Ja, genau.
Aber die Gesellschaft kann nicht nur als etwas Starres wahrgenommen werden, sondern aus einer dynamischen Perspektive auch, aus einer handlungstheoretischen Sichtweise. Und zwar bestimmen aus dieser Perspektive die Mitglieder der Gesellschaft durch ihr Handeln, was eine Gesellschaft eigentlich ist. Also aus dieser Perspektive ist Gesellschaft ein dynamischer, sich ständig wandelnder Prozess. Man spricht auch von Vergesellschaftung,
ja.
der aus den Handlungen der Akteure entspringt und durch diese Akteure auch permanent sich verändert. Und wichtig ist, dass diese Zugehörigkeit aus dieser Perspektive nichts Starres ist. Das ist eine ungezwungene und freiwillig stattfindende Zusammenkunft von Menschen und die ändert sich von Rolle zu Rolle. Und dann gibt es aber noch eine dritte Perspektive und damit wären wir dann auch am Ende von diesem Exkurs, nämlich die konstruktivistische Sichtweise. Die besagt nämlich, dass, naja, diese Handlungsperspektive ist richtig, aber auch die Sichtweise, dass Gesellschaftsstrukturen ja auch ein bisschen vorgeben, wie man als Individuum agiert, hat auch ihre Daseinsberechtigung. Und deswegen versteht diese Sichtweise auf die Gesellschaft die soziale Ordnung vor allem dadurch, dass sie durch Routinisierung von Verhaltensweisen entsteht. Also die Gesellschaft entsteht schon aus den Handlungen der Individuen, aber wie diese Handlungen ausfallen, das ist nicht grenzenlos, sondern das Handeln der Individuen wird doch schon auch von der sozialen Zugehörigkeit auch im weitesten Sinne eingeschränkt. Ich entschuldige mich bei allen SoziologInnen, die uns vielleicht zuhören, aber ich hatte ein Beispiel und ich weiß nicht, ob das ein sehr gutes Beispiel für diesen Fall ist oder nicht, aber mir kam das halt als gut vor, nämlich, wenn ich mich selber beobachte, dann erkenne ich diese Dynamik auch schon, diese Wechselwirkung. Ich verhalte mich anders, wenn ich zum Beispiel in einem teuren Restaurant bin oder auch in der Oper, als wenn ich zum Beispiel bei einem Festival wäre. Gesellschaft ist etwas Abhängiges von der Situation, in der ich mich wiederfinde. Und auch meine Verhaltensweisen sind nicht nur von meiner sozialen Zugehörigkeit abhängig, sondern auch von diesem situativen Kontext.
Da gibt es sicherlich auch viele verschiedene Theorien und Herangehensweisen und Perspektiven aus der Wissenschaft. Was ich eine ganz interessante fand, ist die von Pierre Bourdieu und seiner Habitus-Theorie. Und Habitus ist eigentlich, was damit gemeint ist, ist die Gesamtheit von sozialen Verhaltensweisen und dass dieser Habitus auch sozial reproduziert wird, von Eltern zu Kindern. Also es gibt eine soziale Herkunft und die prägt uns ein Leben lang.
Richtig. Also das ist eine Sichtweise auf Gesellschaft und vor allem auf diesen Habitusbegriff, genau. Das musste ich leider rausstreichen aus dem Skript, aber du hast es sehr, sehr schön ergänzt. Danke dir. Also kommen wir nochmal zurück zu den Gesellschaftstheorien. Klar ist natürlich, dass die sich jetzt nicht alle zur gleichen Zeit entwickelt haben, sondern dass diese Sichtweisen hin zu einem komplexeren Gebilde, was eigentlich Gesellschaft ist, natürlich im zeitlichen Verlauf entwickelt haben. Wir haben jetzt zwei Begriffe uns angeschaut, Gesellschaft und Sprache. Also nicht nur die Sprache, sondern auch Gesellschaft ist somit aus der heutigen Perspektive keine statischen Konzepte mehr.
Ja.
Und somit könnten wir ja auch theoretisch die Gegenfrage zu unserer Anfangsfrage stellen und sagen, sind also diese von Labov beobachteten Unterschiede der Sprache sozialer Schichten auch nicht mehr da, oder? Wenn die Gesellschaft so vielfältig ist und die Gesellschaft nichts Starres ist, dann ist auch dieser Bezugspunkt eigentlich nicht mehr beobachtbar, oder?
Ja, es ist ja 60 Jahre alt, oder?
Richtig. Aber so einfach ist es dann natürlich doch nicht. Wenn wir uns jetzt also die Frage konkret anschauen, ist Sprache von sozialen Schichten abhängig? Dann sehen wir auch eine Entwicklung im zeitlichen Verlauf der Forschung. Die Varietäten der Sprache, die von sozialen Faktoren abhängen, die werden Soziolekte genannt. Also das sind Subsysteme von Sprachen, die mit diesen Faktoren nicht unbedingt logisch zusammenhängen, aber sie korrelieren miteinander, sie bedingen einander. Also vor allem die sozialen Faktoren bedingen die Sprachverwendung. Soziolekte werden auch als sprachliches Verhalten einer gesellschaftlich abgrenzbaren Gruppe von Individuen beschrieben. Und tatsächlich zeigen viele empirische Arbeiten diese Korrelation auf. Noch vor Labov gab es eine andere interessante Studie von Basil Bernstein, der eine ähnliche Frage verfolgte, nämlich der untersuchte die Sprachfähigkeiten von Angehörigen unterschiedlicher Gesellschaftsschichten und er kam zum Ergebnis, dass es zwei Arten von Sprachen gibt, die von der sozialen Schicht abhängen. Zum einen gibt es die öffentliche Sprache der sozialen Unterschicht und eine formale Sprache der Mittelschicht. Diese öffentliche Sprache, auch als restringierter Code genannt, wird wie so eine Art Mängelliste gekennzeichnet. Er kennzeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er sehr kontextabhängig ist. Es gibt wenige explizite Erläuterungen und kürzere Sätze zum Beispiel als ein Merkmal davon. Der formale Sprachgebrauch der Mittelschicht ist vor allem durch komplexe Syntax und auch komplexere Inhalte gekennzeichnet und wird deswegen als elaborierter Code genannt. Diese Ergebnisse führten dazu, dass eine Defizithypothese in der Soziolinguistik aufgestellt wurde, die nämlich besagte, dass die Sprache der Unterschicht der Sprache der Mittel- oder auch der Oberschicht in Anführungsstrichen unterlegen sei. Diese Interpretation führte natürlich dann auch zu der Annahme, dass Angehörige der Unterschicht eine geringere sprachliche Variationsbreite besäßen. Und das ist natürlich eine sehr wertende Haltung zu der Sprache verschiedener sozialer Schichten. Aber nichtsdestotrotz, Unterschiede sind da festzuhalten. Die Interpretation dieser Ergebnisse ist aber auch auf eine ganz andere Art und Weise möglich, warum die Unterschicht dann auch einfachere Sprachgebrauch aufweist. Das hat nichts per se mit der Beobachtung zu tun, dass sie das nicht könnten, sondern da gibt es interessante Interpretationen, die dann auch sagen, die Menschen, die halt der Working Class angehören, die verwenden die Sprache in ihrem Arbeitsumfeld ganz anders als Menschen der Upper Class, die halt weniger zum Beispiel auch direktere Arbeitsaufträge erledigen, wo schnell und klar kommuniziert wird, sondern wo halt sprachlich auch gearbeitet wird, Texte produziert werden und somit auch auf eine andere Art und Weise kommuniziert wird. Nur hier so am Rande.
Wir hatten diese Wertung auch schon mal im Zusammenhang mit Jugendsprache,
die
du ja behandelt hast, die man auch als einen Soziolekt bezeichnen könnte. Darüber haben wir auch kurz gesprochen. Und da sind wir ja auch zu dem Schluss gekommen, dass die Behauptung, dass Jugendsprache einfach eine fehlerhafte normale Sprache ist oder eine fehlerhafte Standardsprache ist, haben wir dann auch gesagt, naja, das ist eigentlich Quatsch. Also es ist einfach ein kreativer In-Group-Umgang mit Sprache. Dieser Umgang soll sich ja eben ganz bewusst abgegrenzt werden. Und das passiert eben auch bei anderen sozialen Gruppen.
Und das ist eine sehr interessante Beobachtung, zu der kommen wir auch gleich, diese bewusste Abgrenzung. Wir sind auch gleich an dem Punkt. Nochmal vielleicht zurück ins letzte Jahrhundert. Wir haben ja auch schon über die Studie von Labov gesprochen. Sie gehört nicht zu diesen Studien der Defizithypothesen. Labovs Studie ist eher ein Beleg für eine Differenzhypothese, also einfach nur eine Feststellung, dass soziale Schichten Unterschiede in ihrer Sprachverwendung aufweisen, ohne unterschiedlich viel wert zu sein. Die Perspektive auf die Soziolekte hat sich im Laufe der Zeit erheblich gewandelt, nicht nur von der Defizithypothese zu der Differenzhypothese, sondern durch mehrere Wellen in der Soziolinguistik kam dann die Erkenntnis, dass die soziale Schicht nicht einen statischen Einfluss auf den Sprachgebrauch aufweist, sondern dass das ein dynamischer Prozess ist. Zum einen wird die soziale Schicht heute nicht als einziger sozialer Faktor betrachtet, der sich auf Sprache auswirkt. Einige hatte ich schon genannt: Lebensalter, Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Interaktionspartnerinnen, Stadt, Land und viele weitere Faktoren, die dann eine Rolle spielen.
Ja.
Und zum anderen ist sprachliche Variation aus der heutigen Sicht auch nicht eindimensional. Man hat nicht nur diese oder jene Färbung in seiner Sprache, sondern man kann auch verschiedene Varietäten gleichzeitig haben, die sich dann auch gegenseitig bedingen. Das ist eine mehrdimensionale Perspektive auf die Variation der Sprache, die heute vorhanden ist. Und der dritte und wichtige Punkt, den du auch schon mir vorweggenommen hast, ist nämlich, man kann auch bewusst eine bestimmte Varietät verwenden, um sich auch bewusst zum Beispiel einer bestimmten Gruppe zugehörig zu fühlen oder sich von der Gruppe abzugrenzen. Diese Sichtweise ist spätestens seit der ethnografischen Forschung auf jeden Fall vorhanden, die eine interaktionale Sichtweise auf den Gebrauch von Varietäten legt. Das ist eine Art Paradigmenwechsel, der da stattgefunden hat in der Soziolinguistik. Es wurde also nicht nur der Fokus auf die bloße Korrelation von Sprache und sozialer Struktur untersucht, also eine Abhängigkeit untersucht, sondern man hat jetzt festgestellt, dass Sprachverwendung eine soziale Praxis ist. Das Sprechen ist nicht nur das Abbild von sozialen Strukturen, sondern mit der Sprache wird die Gesellschaft auch verändert. Das ist ein Gestaltungsmittel, was auch eingesetzt werden kann. Soziolekte sind nicht nur ein Ausdruck von sozialer Schicht, sondern sie werden aktiv von den Sprechenden eingesetzt, um sich zu positionieren, auch Identitäten herzustellen.
Das spiegelt ja eigentlich allgemein so ein bisschen den Trend in der Linguistik wider, wo eben früher sämtliche Variationen als Abweichung oder als Defizit von einem gesetzten Standard diskutiert und bewertet wurde. Also daher kommt ja auch das schlechte Prestige von Dialekten, über das wir ja auch schon mal gesprochen haben und wo wir eben auch gesagt haben, Leute, so ist es nicht, bitte lasst die Dialekte nicht untergehen. Und dieses Defizitdenken von einem Standard aus, das gab es eben auch in anderen Bereichen in der Soziolinguistik und ist inzwischen, zumindest in der Forschung, überkommen, ein überkommenes Bild eigentlich von Sprache und wird sich in den nächsten Jahren hoffentlich auch durch unsere gute Wissenschaftskommunikation auch in der allgemeinen Bevölkerung durchsetzen.
Ich kann nicht aufhören zu betonen, wie wichtig dieser Perspektivwechsel ist. Also Sprache ist nicht das Ergebnis einer Schichtzugehörigkeit, sondern Sprache kann eingesetzt werden, um sich zu einer bestimmten Schicht zugehörig zu fühlen oder sich davon abzugrenzen. Und das hat nicht nur was mit Schicht zu tun, sondern auch mit anderen Möglichkeiten, wo man sich mit Menschen zusammenfindet oder nicht zusammenfinden möchte.
Ich kann diese Markierung oder diese Zugehörigkeit ja auch anders machen. Also es gibt da verschiedene Mittel. Ich kann auch bestimmte Klamotten anziehen, bestimmte Lokalitäten aufsuchen.
Kaufhäuser?
Zum Beispiel bestimmte Kaufhäuser oder bestimmte Freizeitaktivitäten machen. Oder ich kann mich eben auch auf eine bestimmte Art und Weise ausdrücken oder auf eine bestimmte Art und Weise sprechen. Da sind wir wieder beim Habitus von Pierre Bourdieu.
Richtig, ja. Mit diesem Punkt bin ich jetzt auch eigentlich am Ende und möchte gern ein Fazit ziehen. Also bei uns stand ja nach dieser relativ langen Geschichte, aber die war sehr wichtig für mich, mit den Kaufhäusern und J-Lo, die Frage im Raum, sprechen Menschen verschiedener sozialer Schichten unterschiedlich? Und ich mache das häufig, glaube ich. Ich stelle Fragen auf, die ich dann am Ende nicht so einfach beantworten kann. So auch in diesem Fall kann man diese Frage natürlich nicht so einfach beantworten. Zum einen zeigten Labows Ergebnisse auf jeden Fall, dass es Unterschiede in der Sprache zwischen sozialen Schichten gibt. Diese Ergebnisse sind auch nicht von der Hand zu weisen und es ist auch keine punktuelle Erforschung. Diese Ergebnisse wurden repliziert und auch in verschiedenen kulturellen Kreisen repliziert. Also es ist tatsächlich eine Beobachtung, die standhaft ist. Aber gleichzeitig liegt dieser Studie ein Gesellschaftsbild zugrunde, was soziale Schicht als Struktur wahrnimmt, die die Handlungen der Individuen auch gesellschaftlich bestimmt. Aber spätestens mit der Ausdifferenzierung innerhalb der Soziolinguistik hat sich diese Perspektive deutlich erweitert. Der Sprachgebrauch wird nicht ausschließlich von der sozialen Schicht abhängig betrachtet, Es hat sich nämlich eine neue Perspektive etabliert, hin zu einem dynamischen und handlungsorientierten Verständnis. Der Sprachgebrauch heute wird also auch als ein dynamisches Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels von sozialen, situativen, aber auch individuellen Faktoren verstanden. Und es ist auch klar, dass der Sprachgebrauch aus der heutigen Perspektive auch aktiv eingesetzt werden kann zur Aushandlung von Identität und der Gestaltung sozialer Realität. Und mit diesem Schlusswort bin ich auch am Ende. Hoffe sehr, lieber Jakob, dass dir diese Folge gefallen hat. Und ich hoffe auch, dass unseren HörerInnen diese Folge gefallen wird. Und bin schon sehr gespannt, was ich möglicherweise auch für Feedback und Beobachtungen vielleicht auch mitgeteilt bekommen werde über Instagram oder andere Kanäle.
Eine sehr schöne Folge, Anton. Vielen lieben Dank. Ich habe zwei Gedanken dazu noch. Einmal möchte ich quasi noch hervorstreichen, was für eine Perspektive auf Sprache du gerade noch mal eröffnet hast. Also wir haben ja schon öfter die Frage gestellt, was ist Sprache? Und wir haben schon darüber gesprochen, dass Sprache ihren Sitz ja irgendwo in unserer Kognition hat und in unserer Kognition natürlich aber ganz schön viel verarbeitet wird. Und dass es deswegen natürlich auch Schnittstellen zu Kultur und auch zu Gesellschaft gibt.
Absolut.
Und jetzt hast du eben gerade gesagt, dass Sprache eben auch Sozialverhalten ist. Also nicht immer direkt die Sprache selbst, sondern wie wir Sprache gebrauchen. Das ist ein Sozialverhalten genauso wie unser Klamottenstil oder die Musik, die wir hören. Und das finde ich ziemlich interessant. Also das ist eine weitere Perspektive auf Sprache, die wir bisher noch gar nicht so wirklich besprochen haben.
Das stimmt. Ich dachte auch, es wird jetzt mal wieder Zeit für eine neue Perspektive.
Und die zweite Sache, die ich sagen wollte, ist, dass quasi die Soziolinguistik ja mittlerweile eigentlich so etabliert ist und so verbreitet ist, dass ich eigentlich sagen würde, dass in den allermeisten Studien dieser soziale Aspekt immer mitgedacht wird und immer mit besprochen wird. Also ich glaube, es gibt kaum noch dezidiert Studien, die sagen, wir sind eine soziolinguistische Studie, sondern es gibt einfach lauter Studien, die einfach auch soziolinguistisch sind, weil sie eben auch über die soziale Verteilung von eben dem Phänomen, das sie eben behandeln, auch sprechen und das auch diskutieren. Also es ist quasi eine Perspektive auf Sprache, die sich sehr festgesetzt hat in der linguistischen Forschung. Und das ist natürlich auch gut so und sehr interessant.
Ich denke, das hängt vor allem damit zusammen, Sprache ist natürlich, unweigerlich und unverkennbar mit Menschen verbunden. Also Menschen sprechen Sprache, Menschen verstehen Sprache. Sprache ist unser Medium zur Verständigung. Und da sind wir unweigerlich an dieser Schnittstelle zwischen Individuum und Gesellschaft. Deswegen ist natürlich diese Perspektive auch in verschiedenen Studien zu Sprachverstehen, Spracherwerb, Sprachproduktion auch möglich und untersuchbar.
Und interessanterweise in dem Sinne, also eine andere Perspektive von Gesellschaft und Sprache haben wir ja schon öfter besprochen, nämlich im Zusammenhang mit gendergerechtem Sprachgebrauch, da steckt eigentlich auch schon alles drin, gendergerecht, das ist eigentlich was Soziales, das ist eigentlich erstmal nichts, was mit Linguistik zu tun hat, die Gendergerechtigkeit und dann aber Sprachgebrauch, also ein soziales Verhalten, wie ich eben mit Sprache umgehe und zwar ein soziales Verhalten von Sprache in Bezug auf Gendergerechtigkeit und auch damit ja übrigens erzeuge ich Identifikationseffekte. Also auch da sehen wir gendergerechter Sprachgebrauch, darüber haben wir schon geredet, das ist auch sprachliches Sozialverhalten.
Weil du jetzt dieses Thema nochmal angesprochen hast, es gibt ja auch in dem Bereich der Gender Studies dieses berühmte Konzept von Judith Butler, nämlich Doing Gender. Und das lässt sich ja eins zu eins auch auf verschiedene Aspekte der soziolinguistischen Sprachbetrachtung übertragen, weil mit Sprache tut man Dinge, also we're doing language im Endeffekt. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Beschreibung auch dafür, dass mit Sprache auch aktiv Realität auch verändert wird und auch aktiv sich in diese festen, in Anführungsstrichen, Strukturen von sozialen Faktoren auch eingegriffen werden kann. Ja, also mit Minute von Minute, Jakob, merke ich, meine Liste an Ideen für weitere Folgen füllt sich.
Ja. Ja, die Themen werden uns nicht ausgehen, ne?
Na, so schnell nicht.
Okay. Lieber Anton, vielen Dank für diese Folge. Ich fand es sehr interessant und hoffe sehr, dass du uns noch öfter mal mitnimmst auf die Pfade der Soziolinguistik. Zum Abschluss will ich noch mal zurückkommen auf J-Lo und den Song On the Floor oder On the Floor. Wenn wir Labows Erkenntnissen folgen, müsste J-Lo, die in der Bronx, also einem eher sozial schwächeren Viertel, zumindest damals eher sozial schwächeren Viertel aufgewachsen ist, ja, singen On the Floor. Ob wir mit dieser Hypothese gewonnen aus Labows Erkenntnissen der 60er Jahre recht behalten oder nicht, könnt ihr selbst herausfinden, indem ihr euch den Song einfach mal anhört und genau zuhört, ob J-Lo da Floor oder Floor singt. Ansonsten, liebe Leute, wenn euch diese Folge genauso gefallen hat wie mir, dann hinterlasst uns gerne eine 5-sternige Bewertung und einen Kommentar auf Apple Podcast oder auf Spotify oder auf einer anderen Plattform eures Vertrauens.
Mhm.
Ihr könnt uns sehr gerne auch auf Instagram folgen, wo wir ja immer in den Wochen, in denen wir gerade keinen Podcast veröffentlichen, einen kleinen kuratierten linguistischen Fakt publizieren. In unserer allseits beliebten Kategorie, dem Linguini. Also alle Leute, die uns noch nicht folgen, macht das gerne. Auf Instagram könnt ihr uns auch sehr gerne eine Direct Message schreiben. Und für alle, die es ein bisschen gemütlicher wollen, ein bisschen oldschool, ein bisschen entspannter, die können uns natürlich auch einfach
Brieftaube.
Die können uns natürlich auch einfach eine Mail schreiben. Und unsere Mailadressen, die findet ihr wie immer ganz am Ende unserer Shownotes. Ansonsten sind wir fast am Ende, lieber Anton, dieser vierten Staffel. Aber eine haben wir noch, oder?
Eine Folge haben wir noch, oh ja.
Eine Folge haben wir noch. Wird was Spezielles, sage ich mal.
Richtig. Da weichen wir mal von unserer traditionellen Idee des Podcasts, dass wir uns überraschen, mal ein bisschen ab. Und
ja,
wir wissen nämlich beide, worum es gehen wird. Aber ihr wisst es noch nicht. Das wird unsere kleine Überraschung sein.
Ich bin auch schon ganz gespannt. Diese Überraschung könnt ihr euch anhören in 2 Wochen. Und bis dahin, lasst es euch gut gehen. Und bis bald. Tschüssi.
Bis bald und ciao.
Kakao.
Gibst du mir entspannter Schnitt zu machen? Das hat selten so reibungslos geklappt. Warte mal, nehme ich auf, ja, oder? Ja. Das läuft.
Ich weiß nicht, irgendwie habe ich mich gerade danach gefühlt.
Nee, mach das. Wenn du dich fühlst, dann lebe dich aus.
Kauf Hohaus! Genau, die wollen klingen wie die Leute aus Britannien.
Können wir streichen. Weil das ist nicht so.
Oh, ist nicht so?
Nee. Toll, Anton. Gut kannst du schreiben. Sehr schön. Natürlich brauche ich das hier nicht. Aber der
wir
Song ist wichtig.
Du versuchen, es zu singen.
Diese Cultural Appropriation mache ich auch nicht.
Alles nur wegen dem J-Lo-Song. Ja, weiß ich nicht. Oh mein Gott. Tut mir leid.
Du reißt mir meine Beispiele vorweg, Junge.
Sag.
Wie sieht das jetzt aber eigentlich aus mit der Gesellschaft?
Gerade bisschen scheiße.
Wow. Gott, ich muss so viel rausschneiden.
Sorry.
Sprache der Mittel oder. Oh, jetzt habe ich ein.
Und das fühlt sich. Ach, ich komme gerade vom Hundertsten ins Tausendste. Ah, nee. Ah, da kriege ich nur 36 Grad.
Warte mal.
Ich kenne das nicht.
Auf das Abenteuer, Liebe und so weiter.
Entschuldigung. Oh ja, Gott.
Ich schweige.